Deutschlandfunk Kultur heute.
Weltweit gerät laut verschiedener Studien die Kunstfreiheit immer mehr unter Druck. Die Debatte darum in Deutschland ist gerade recht hitzig, auch durch das Agieren des Kulturstaatsministers. Außerdem sind durch Kriege Kulturgüter deutlich stärker bedroht. Wir schauen gleich auf die im Nahen Osten. Weitere Themen in dieser Sendung: zwei Uraufführungen an diesem Wochenende in der Oper und im Tanz und Theateraltmeister Roberto Ciulli inszeniert Peter Handke in Mülheim an der Ruhr. Zu Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt. Die Freiheit der Kunst ist im Grundgesetz verankert und sie ist weitreichend, auch als Lehre aus der nationalsozialistischen Instrumentalisierung der Kunst. In den letzten Jahren scheint die Kunstfreiheit allerdings zunehmend Gegenstand politischer Konflikte zu sein. Debatten über Antisemitismus auf der Documenta, über Förderbedingungen für Kulturprojekte oder über den Einfluss der Politik auf öffentlich finanzierte Kunst. Sind das nun Zeichen indirekter Einflussnahme oder verantwortungsbewusster staatlicher Kulturpolitik? Wie steht es um die Kunstfreiheit? Dazu kann ich jetzt mit dem Rechtswissenschaftler Christoph Möllers sprechen, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin und Mitautor des Buches Öffentliche Kunstfreiheit, das für Mai angekündigt ist. Guten Abend, Herr Möllers.
Ja.
Herr Möllers, ist die Kunstfreiheit in Deutschland heute stärker unter Druck als noch vor 10, 15 Jahren oder sind die Debatten einfach nur lauter?
Na, ich glaube, wir hatten in der Bundesrepublik schon so einen Konsens, dass auch die öffentliche Förderung von Kunst eigentlich relativ wenig politische Einflussnahme kennt und man eigentlich also den Betrieb fördert und ihn machen lässt. Und wenn dann noch was schief geht, dann sind die Geförderten halt dafür verantwortlich und müssen dann auch irgendwie sehen, wo sie bleiben. Aber der Politikprozess selber versucht da jetzt keine Kontrollen aufzuerlegen oder keine zusätzlichen Schichten der Beurteilung zu entwickeln. Und das ändert sich ja doch im Moment, würde ich sagen, schon. Es gibt jetzt doch immer mehr so Stimmen, die sagen, also wenn der Staat schon bezahlt, dann soll er auch bestimmen, was gefördert wird. Dann muss er auch gucken, dass da nichts schief geht und so weiter. Und das scheint mir schon kein gutes Zeichen zu sein für die öffentliche Kunstfreiheit in Deutschland.
Also das ist ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt für die Debatten um den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der wegen seiner Eingriffe in der Kritik steht. Das ist also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, keine normale Kulturpolitik. Da lösen sich schon die Grenzen zwischen Politik und Kunst auf?
Na, was heißt normal? Ich denke, es ist erstmal nichts normal in der Kunstförderung, sondern es gibt Staaten wie die Bundesrepublik, die haben.
Herr Möllers, wir können Sie tatsächlich gerade nicht so gut verstehen. Die Leitung ist etwas abgehakt. Vielleicht, wenn Sie einfach 2 Meter weiter irgendwo, wo vielleicht ein Fenster ist oder so.
Ja, ja. Hören Sie mich jetzt? Also,
ja, jetzt geht's.
Es ist eigentlich nicht klar, was normal heißt. Ich würde für die Bundesrepublik heißt normal, würde ich sagen, tatsächlich, dass der Staat relativ viel Kunstförderung betreibt und sich dabei sehr weitgehend zurückhält. Und wenn was schief geht, wenn es einen Skandal gibt, dann müssen die Geförderten halt sehen, wie sie damit umgehen. Das ändert sich im Moment tatsächlich. Und das ist jetzt erstmal nicht unbedingt nur ein verfassungsrechtliches Problem. Man hat keinen Anspruch auf solche Förderungen in aller Regel, aber es ist dann doch massiv ein kulturpolitisches Problem und es ist in einem politischen Sinne dann auch ein Problem der Kunstfreiheit, weil halt der ganze Betrieb schon sehr davon abhängt, dass er auch staatlich unterstützt wird.
Ja. Sie haben gerade in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung gesagt oder geschrieben, dass der Staat sich beim Buchhandlungspreis, der ist ja jetzt so ein bisschen im Zentrum der Debatte, auf einen Geheimdienst stützt, statt auf eigene politische Verantwortung. Was sagt das denn über den Zustand der Kulturpolitik aus?
Ich weiß nicht, wie repräsentativ der Vorgang für den Zustand der Kulturpolitik ist. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, ein ziemlicher Fehler gewesen, der da begangen wurde. Es ist wahrscheinlich auch rechtswidrig, weil der Bundesamt für Verfassungsschutz, glaube ich, solche Informationen nicht weitergeben darf. Aber es ist jetzt auch nicht der Normalfall, würde ich hoffen, dass Geförderte sozusagen erst nochmal beim Bundesamt für Verfassungsschutz kontrolliert werden oder danach gefragt wird, ob gegen die was vorliegt. Also würde ich sagen, es ist erstmal ein unglaublich problematischer Vorgang, aber es ist vielleicht auch kein Vorgang, der fürs Ganze steht, sondern den man vielleicht eher nochmal jetzt gegen den man anschreiben und anargumentieren sollte, damit er die Ausnahme bleibt.
Das ist aber ein Zeichen für Misstrauen des Staates gegenüber Kultureinrichtungen.
Ja, klar. Ne? Na klar, klar. Und das ist in gewisser Weise, glaube ich, auch so ein bisschen klein gedacht. Ich meine, natürlich muss man nicht blind vertrauen. Man kann sich überlegen, wem man Geld gibt, aber am Ende ist es doch so, wenn der Staat sich großzügig erweist und wenn der Staat sozusagen nicht vorab Kontrollen auferlegt, dann ist ja auch nicht dafür verantwortlich, was passiert, sondern es liegt die Verantwortung halt bei denen, die auch die Verantwortung tragen müssen für die Kunst. Und das sind die geförderten Künstlerinnen oder Kulturorganisationen.
Ich will noch mal ein bisschen breiter schauen. Wir erreichen sie ja auch gerade in Italien, wenn auch nicht in Venedig. Aber um da noch mal ein Beispiel zu nennen, die Kunstbiennale in Venedig, da wird der russische Pavillon jetzt wohl erstmals tatsächlich wieder seit Beginn des Krieges in der gesamten Ukraine von Russland bespielt. Zeigt sich gerade hier, wie stark die politische Einflussnahme mittlerweile geht? Oder ist es letztendlich die Kunstfreiheit, die hier gewinnt?
Ja, das ist ein ganz schwieriger Fall, weil auf der einen Seite der Generaldirektor der Biennale halt gesagt hat, das ist für ihn Kunstfreiheit, dass jeder kommen darf und dass jeder Kunst ausführen muss. Und die russischen Künstlerinnen und Künstler sind jetzt nicht, sagen, zu identifizieren mit der Kriegsführung gegen die Ukraine. Das ist das Argument, was hier verbreitet wurde. Auf der anderen Seite ist natürlich die Biennale gerade ein ganz besonderer Fall, weil die Pavillons halt im Grunde von nationalen Regierungen letztlich mit Kuratoren besetzt werden, in mehr oder weniger unabhängigen Verfahren. So dass es gerade nicht so ist, dass jetzt im Falle Russlands oder im Fall der Biennale Russland einfach irgendwelche russischen Künstler da sind, sondern das bedarf schon einer öffentlichen Billigung durch den Staat, nicht? Und da würde ich sagen, ist das ein sehr besonders komplizierter Fall. Ein Ausdruck von Kunstfreiheit scheint es mir jetzt nicht zu sein, Russland wieder zuzulassen.
Sagt der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers, Mitautor des Buches Öffentliche Kunstfreiheit, das im Mai bei Suhrkamp erscheint. Vielen Dank, Herr Möllers.
Ich danke Ihnen.
Die Kriege im Nahen Osten weiten sich aus und sie zerstören auch ein einzigartiges kulturelles Erbe. Allein was durch den Bürgerkrieg in Syrien verloren gegangen ist, das kann man katastrophal nennen. Auch im Iran sind Welterbestätten bedroht durch den gerade dort stattfindenden Krieg. Wir haben darüber am Freitag gesprochen. Ähnliche Entwicklungen gibt es derzeit auch in anderen Konfliktregionen der Region. Die UNESCO meldet Schäden in der Weißen Stadt in Tel Aviv und an den römischen Ruinen der libanesischen Stadt Tyros. Viele Gebiete sind für Experten allerdings kaum zugänglich, Gaza zum Beispiel. Über bedrohte Kulturstätten im Nahen Osten konnte ich mit Stefan Dömpke von World Heritage Watch sprechen, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Berlin. Ich habe ihn gefragt, wie stark aus seiner Sicht das kulturelle Erbe im Nahen Osten derzeit bedroht ist.
Ja, es ist natürlich sehr stark bedroht, sei es durch gezielte Zerstörungen oder durch Zerstörungen, die infolge von Angriffen auf militärische Objekte erfolgen oder auch Zerstörungen durch Vernachlässigung, durch Missmanagement, durch Übertourismus. Da ist die Bedrohung schon natürlich sehr umfassend.
Das, was im Moment wahrscheinlich die akute Bedrohung ist, das ist eben der Krieg, der im Nahen Osten jetzt geführt wird. Die UNESCO hat an die Konfliktparteien appelliert, Welterbestätten zu schützen und übermittelt auch genaue Koordinaten an Militärs von Kulturerbestätten. Würden Sie sagen, das hilft in der Praxis tatsächlich?
Ich glaube nicht, dass das irgendwas hilft. Also Sie hatten in der Anmoderation ja Tyros erwähnt. Da hat der Kulturminister von Libanon sich frühzeitig an die UNESCO gewarnt. Dann ist die Stätte auch unter verstärkten Schutz nach der Haager Konvention gestellt worden. Aber was hilft das denn? Die UNESCO macht sich da im Prinzip doch zum Gespött, weil doch jeder weiß, dass sie überhaupt keine Möglichkeiten hat, so einen verstärkten Schutz, was immer das bedeutet.
Ist das reine Hilflosigkeit einer Weltorganisation?
Einer zahnlosen Organisation, die selber, ja, wir beobachten das ja im Welterbekomitee, ja häufig selbst Fehlentscheidungen am laufenden Band trifft. Wenn da jemand nicht die Absicht hat, sich dran zu halten, dann hält er sich nicht dran. Sie tun so, als ob sie noch eine Bedeutung hätten. Manchmal ist es auch so, aber wer nicht will, der macht es nicht. Wir hören ja auch nur immer wieder mal was. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, da systematisch Untersuchungen zu machen oder Forschungen gar oder sowas. Ich wusste auch nicht, wer das tut. Da gibt es also in Syrien einzelne Organisationen, die versuchen, sowas zu dokumentieren. Aber es sind auch vielleicht gerade die Städte, die nicht auf der Welterbeliste sind. Nehmen Sie in Syrien Raqqa oder Deir ez-Zor. Das sind ja Städte, die im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg da öfter mal genannt worden sind. Die sind zerstört. Das sind wichtige, kulturell wertvolle Altstädte. Die sind verwüstet.
Und es kümmert sich keiner darum und es dokumentiert keiner.
Ich wüsste niemand, der sich da wirklich drum kümmert.
Und da wäre eigentlich die Hilfe der UNESCO nötig?
Ja, die UNESCO hat ja selber kein Geld. Die Vereinten Nationen haben jetzt 20% insgesamt, 20% Budgetstreichungen. Das schlägt natürlich auch aufs Welterbe durch. Die müssen da Stellen abbauen. Nehmen Sie Deutschland. In Deutschland gibt es im Bundestag niemand mehr, der überhaupt die auswärtige Kulturpolitik zum Thema macht. Der Herr Wadephul hat keinen seiner Staatsminister, der in dem Feld auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, das hieß mal dritte Säule der Außenpolitik, der da irgendeinen Hintergrund hätte. Im Bundestag auch niemand. Kulturweit wird jetzt einfach mal so gestrichen.
Es gibt ja vielleicht noch ein anderes Problem, und das ist das, dass sich die Konfliktparteien im Nahen Osten gegenseitig vorwerfen, Kulturstätten gezielt zu zerstören oder militärisch zu nutzen. Wie politisiert ist das Thema eigentlich?
Ja, das ist hochpolitisiert. Und ich glaube nicht, dass es in der Region die Guten und die Bösen gibt. Natürlich, also die Weiße Stadt in Tel Aviv, zwei Gebäude zerstört. Woher kommen die Raketen? Kommen natürlich aus dem Iran. Ob Tyrus absichtlich zerstört ist oder direkt nebenan liegt ein palästinensisches Flüchtlingslager. Niemand weiß, ob das praktisch eine fehlgeleitete Rakete war oder ob das absichtlich passiert ist.
Gibt es denn aus Ihrer Perspektive überhaupt eine Möglichkeit, das kulturelle Erbe im Nahen Osten, egal in welcher Region, besser zu schützen?
Irgendein Staat müsste mal den Mut haben, das Thema in den Sicherheitsrat zu bringen. Weil der Sicherheitsrat mal beschlossen hat, dass die Zerstörung von Kulturerbe als ein Akt des Völkermords gesehen werden kann. Und in dem Fall wäre dann der Sicherheitsrat auch zuständig. Wenn sich ein Staat mal darauf berufen würde, dann könnte vielleicht was passieren. Dann würden vielleicht die einen oder anderen aufwachen.
Stefan Dömke von der gemeinnützigen Kulturschutzorganisation World Heritage Watch über bedrohtes Kulturerbe im Nahen Osten. Am 1. April wird der deutsch-italienische Theaterregisseur Roberto Ciulli 92 Jahre alt. Zeichen von Müdigkeit gibt es bei ihm keine. Gerade hat er am Theater an der Ruhr in Mülheim, das er vor fast 50 Jahren mitgegründet hat, ein neues Stück inszeniert. Peter Handkes dramatisches Gedicht über die Dörfer von 1982. Erzählt wird die Geschichte von drei zerstrittenen Geschwistern, die in ihr Heimatdorf zurückkehren, das allerdings bis zur Unkenntlichkeit modernisiert ist. Bei Ciulli gibt es auch noch etwas anderes dazu zu erzählen. Dorothea Markus war bei der Premiere am Theater an der Ruhr in Mülheim.
Hier ist das Leben längst vergangen. Ein Lost Place ist auf der Bühne zu sehen. Ein verfallenes Haus, ein pittoreskes Trümmerfeld. Zerbrochene Ziegel, zerschellte Glocken, traurige Pfützen stehen auf dem Fliesenboden. Zwei Kerzen brennen an kleinen Gräbern, ein letztes Gedenken an längst Verlorenes. Und auch die melancholischen Kirchenglocken, die immer wieder zu hören sind, erinnern an Zeiten, in denen das Dorf noch intakt und idyllisch war. Nacheinander kommen die drei Geschwister herein, von denen Handke schreibt. Albert Borg als ältester Gregor, den Kopf verbunden, die Hose zerrissen. Maria Neumann als Schwester Marie, die Geschäftsfrau werden will, mit zerzaustem Zopf. Und der Jüngste, Hans Joshua Zielinski, der Arbeiter mit altem Mantel, dessen Handwerk schon lange entfremdet ist durch die Moderne.
Vielleicht sind wir die Ausgebeuteten, die erniedrigt und beleidigt, das Salz der Erde. Aber wir stehen auch oft des Nachts auf, wir pissen gerne in den weichen Beton. Wir fallen vom Gerüst und brechen uns beide Fersen.
Ein Geschwister nach dem anderen tritt in das kaputte Elternhaus, trauert um das, was einst gewesen ist, stimmt ein in das triste Klagegedicht. Sie beweinen die verlorene Ursprünglichkeit, den neuen Zwang zur versklavten Effizienz, den Beton, der sich über die Erde gelegt hat. Fast hat man das alte Dorf durch die leisen Glocken selbst vor Augen, riecht den Kuhdung von früher bei diesem atmosphärischen Manifest der Verzweiflung. Gesprochen wird das in eindringlicher, fast lähmender Langsamkeit.
Wer hilft?
Wer hilft?
Wer hilft?
Der Fluss ist ausgetrocknet.
Der Milchstand abgerissen.
Und dann setzt sich die innere Zerstörung auch noch in einem Krieg von außen fort. Manchmal erklingen Bomben und Explosionsgeräusche. Aus der Ferne wirkt Handkes alter Text wie eine düstere Vorschau der Gegenwart.
Ich will nichts mehr ohne die Gefahr. Endlich Krieg. Das Fest der Feste soll kein Bunker uns mehr retten. Es ist ein Triumph, verloren zu gehen. Krieg soll alles zugrunde gehen.
Doch zum Glück rahmt eine vierte Figur das Geschehen. Nova heißt sie. Bei Tschulli ist es der Schauspieler Bernhard Glose, der eine neue Perspektive einbringt, die der Kunst und der Natur. Als er vortritt, sinken die anderen im Hintergrund zusammen, als würde ihre depressive Schicksalsergebenheit nun keine Rolle mehr spielen. Fast wirkt er wie ein junges alter Ego von Roberto Tschulli. Weiß geschminkt wie ein Clown mit einer Mundharmonika. Er entzündet die Kerzen an den Gräbern, bestickt still ein Hemd, verweist auf das, was dem Menschen noch bleibt.
Es gibt den göttlichen Eingriff und ihr alle kennt ihn. Ihr lacht und es lacht. Leute, von jetzt entdeckt einander als Götter. Die Freude ist die einzige rechtmäßige Macht.
Wachheit und Sorgfalt, Freude am kleinsten. Umwege und Langsamkeit. Davon spricht Gloger im poetischen langen Schlussmonolog. Fast wirkt das wie ein Ratgeber für Resilienzstrategien, ein Aphorismenkessel. Gesprochen mit so heiligem Ernst, den sich so unironisch vielleicht nur ein Meisterregisseur wie Tschulli erlauben kann. Sein Humor spielt an diesem atmosphärischen, melancholischen Abend keine Rolle. Er ist eher ein feierliches Manifest über die Bewahrung der Menschheit. Tschulli hat erneut eine große theatralische Vermächtnisinszenierung kreiert über das, was zu glauben übrig bleibt in einer zu betonierten, selbstdestruktiven Welt. Mögen noch viele weitere folgen.
Dorothea Markus über Roberto Tschullis Neuinszenierung des Stücks Über die Dörfer von Peter Handke am Theater an der Ruhr in Mülheim. Ein Erzählmuster, das schon häufiger in der Literatur oder im Film bedient wurde, das Schicksal von mehreren Personen miteinander zu verweben, die vordergründig nichts miteinander zu tun haben. So wie im Roman der kanadischen Schriftstellerin Sarah Leipziger »Coming Up for Air«. Eine unheilbar kranke Schriftstellerin, eine tote Frau in einem Fluss und ein norwegischer Puppenmacher kommen hier zusammen. Der Leipziger Komponist Bernd Franke hat aus Leipzigers Roman eine Oper komponiert, die gestern Abend an der Oper Leipzig uraufgeführt wurde. Das scheint schon rein namentlich eine zwingende Kombination. Und unser Opernkritiker Uwe Friedrich hat sich das angehört. Uwe, wie werden diese drei Lebensgeschichten denn miteinander verschränkt?
Florentine Klepper, die Regisseurin, hat sich vom Bühnenbildner Dirk Becker drei Räume auf eine Drehscheibe bauen lassen, die jeweils einer Figur zugeordnet sind. Die sind verbunden durch Türen, durch Fenster, die können durch Vorhänge abgeschlossen werden bzw. zueinander geöffnet werden. Die Unbekannte aus der Szene ist die zentrale verklammernde Figur, eine Totenmaske, die um 1900 zu einer gewissen morbiden Berühmtheit gelangt ist. Eine Frau, die aus der Szene gezogen wurde und so schön ist und so schön aussah im Tod, dass viele Dichter davon fasziniert waren. Der Puppenbauer oder Spielzeugbauer verliert seinen Sohn, der ertrinkt, und daraufhin beschließt er, eine Puppe zu bauen, an der man das Beatmen üben kann. Die kennen alle, die schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben. Und die Schriftstellerin leidet an Mukoviszidose, kriegt eine Lungentransplantation, stirbt fast und ist danach besessen von dieser Unbekannten aus der Seine. Erst sind die tatsächlich getrennt und dann taucht immer mal wieder eine Figur im Raum, ganz praktisch Theaterraum, aber eben auch im Lebensraum, in der Lebensgeschichte der anderen Figur auf. Das ist technisch sehr virtuos und sehr souverän gemacht. Dieses Krankenhauspersonal in dem bekannten grünen, in dieser bekannten grünen OP-Kleidung, das sind dann auch mitunter die Statisten. Es gibt so einen jemanden, der putzt in allen Räumen, der verklammert das noch zusätzlich. Das hat zu Anfang was sehr konstruiertes, fast schon gewolltes. Und dann im Laufe des Abends wird es aber doch immer zwingender.
Du hast die Mukoviszidose, die Krankheit der Schriftstellerin erwähnt. Dann gibt es eine ertrunkene Frau. Also das Atmen oder vielmehr Nicht-Atmen scheint ja so ein zentrales Motiv für diese Oper zu sein. Wie gestaltet der Komponist Bernd Franke das und wie bringt der Dirigent Matthias Foremny das zum Klingen? Foremny, Entschuldigung.
Vor allem nutzt der Komponist Bernd Franke wirklich den ganzen Apparat des grandios spielenden Gewandhausorchesters. Es fängt an mit einem Cello-Solo und das klingt schon so verführerisch und so schön. Dann geht es in ein Klarinetten-Solo, das ebenso schön klingt. Es endet, der ganze Abend endet auch wieder mit dem Cello. Also es ist auch sehr formbewusst alles gearbeitet. Bernd Franke hat mit Sicherheit alles studiert, was es bis jetzt in der Operngeschichte gibt. Er guckt sich Puccini ganz offensichtlich genau an, wie der Melodien gestaltet und auch vom Orchester begleiten lässt. Dann klingt es manchmal ein bisschen, ja, als ob er sich auch Bernstein genau angehört hätte. Alles keine schlechten Adressen und doch ist es eine emotionale Musik, die uns die Figuren nahe kommen lässt. Wir hören mal Gabriele Cupcite, die Anouk. Das geht mitunter bis zum Schrei, das war jetzt so rhythmisch ein bisschen angeschrägt. Es geht mitunter bis zum Schrei, der gefordert wird von den Sängern in den anderen Hauptrollen. Franz Xaver Schlecht als Peter und Samantha Gauler als L'Inconnu. Auch die anderen großartig besetzt und der Chor macht seine Sache auch gut. Matthias Foremni hat das auch sehr formbewusst alles im Griff.
Okay, aber vielleicht noch ganz kurz. Es klingt nämlich sehr kompliziert und konstruiert. Ist das ein interessanter Opernabend?
Das ist ein Opernabend, der nicht unbedingt tränendrückend ist, was man vielleicht bei diesem ganzen Sterben und Ertrinken denken könnte, sondern der einen wirklich dann auch nachdenken lässt übers Atmen, über den Tod. Was bedeutet das, wenn jemand nicht mehr atmet? Jeder, der schon mal eine Leiche gesehen hat, weiß das. Ein interessanter Abend, der mich dann doch gepackt hat.
Sagt unser Opernkritiker Uwe Friedrich über Bernd Frankes neue Oper Coming Up for Air an der Oper Leipzig. Bei Orgelmusik scheiden sich die Geister. Außerhalb von Kirchen lockt man damit eher kein großes Publikum. In der Tanzsparte ist die Orgel mehr oder weniger gar nicht existent. Vielleicht ein Grund, warum das Ballett am Rhein in Düsseldorf nun einen dreiteiligen Abend um Orgelmusik konzipiert hat, mit gleich zwei Uraufführungen. Orgel Passion heißt das Programm. Ob Leidenschaft oder Leidensweg, das sagt Ihnen jetzt unsere Tanzkritikerin Nicole Strecker.
Die angekündigte Hauptakteurin, die Orgel, sie ist an diesem Abend im Orchestergraben versenkt. Nicht zu sehen und über weite Strecken auch gar nicht zu hören. Denn keiner der drei Choreografen setzt sich wirklich mit ihren Eigenheiten auseinander. Und das ist dann doch ziemlich enttäuschend. Johann Sebastian Bachs Passacaglia etwa, eigentlich für die Orgel komponiert, doch hier im Stück von Goyo Montero in der Orchesterversion. So orgelt es in Monteros Choreografie also nur kurz, in einer Art Prolog vom zeitgenössischen Filmkomponisten Owen Belton, dann immerhin gewaltig. Dazu schieben 14 Tänzerinnen und Tänzer in wahnwitziger Geschwindigkeit goldbeschichtete Platten und fahrbare Gerüstteile umher. Das ist dank eines raffinierten Lichtdesigns zwar extrem effektvoll, es blendet, glitzert und verwirrt als mobiles Spiegelkabinett die Sinne. Aber am Ende führt die fieberhafte Kulissenschieberei doch zu nichts. Sollen wir hier den Menschen auf der vergeblichen Suche nach der perfekten Architektur sehen? Man bleibt so ratlos wie der engagierte Baumeister-Tanztrupp auf der Bühne. Anders bei der zweiten Uraufführung des Abends, Omelas von Choreografin Stina Kwajebeur. Ihr gelingt ein ganz luzide erzähltes Miniatur-Handlungsballett, eine Dystopie mit moralischem Dilemma. Da ist eine Gemeinschaft nur glücklich, wenn sie einen von ihnen ausgrenzt. Darf man das? Einen opfern zum Wohle aller? Der Konflikt von Individuum und Gesellschaft ist zwar so alt wie die Tanzsparte selbst, schon allein um Solist und Corps de Ballet gegeneinander abzusetzen. Doch Kwajebeur inszeniert ein paar eigenwillige Irritationen. So erinnern die farbintensiven Kostüme mit Hütchen, taillenbetonten Damenkleidern und weiten Herrenhosen vage an die 1930er Jahre. Was unbehagliche Assoziationen an damalige Entrechtungstaktiken auslöst, wenn die Gesellschaft in narzisstischem Taumel an dem auf dem Boden kauernden Außenseiter vorüberwalzt. Klug verzichtet Quagebeur dabei auf jede Form von plakativer Gewalt. Es reicht, wenn die Frauen und Männer den Paria ignorieren, um ihm so sein Menschsein abzusprechen. Choreografin Stina Quagebeur war 19 Jahre lang Tänzerin, trat auch in Stücken des bengalisch-britischen Choreografen Akram Khan auf. Und seine scharfen Impulse, seine Technik, Bewegungen nicht zu steigern, sondern sofort mit aggressiv abrupter Kraft herauszuschleudern, kombiniert Quagebeur nun mit zeitgenössischem Spitzentanz. Eine gewagt schicke Stilfusion. Allerdings wirklichen Mut braucht es doch nur im Mittelteil des Abends, dem geschichtsträchtigen Klassiker Voluntaries von Glenn Tetley. Vor über 50 Jahren choreografierte er das Stück für das Stuttgarter Ballett, das zu diesem Zeitpunkt unter Schock stand. Ihr legendärer Ballettdirektor John Cranko war überraschend gestorben. Tetleys Therapie, sofern man davon sprechen kann, war es, einem Teil der Kompanie das Maximum ihres Könnens abzuverlangen, die Frauenkörper so extrem wie möglich auseinanderzubiegen und den Männern bei den Hebefiguren die größtmögliche Schwerkraft aufzubürden, als ginge es darum zu zeigen, nichts im Leben ist schwerer als die Trauer. Und hier bekommt auch die Orgel ihren Auftritt mit Francis Poulencs Konzert in G-Moll. Das Düsseldorfer Ensemble muss unglaublich hart für dieses Stück trainiert haben. Die Furcht vor diesem kräftezehrenden Hochleistungsrequiem merkt man ihnen trotzdem noch an. Und eine Auseinandersetzung mit der Orgelmusik hat auch Glenn Tetley nicht interessiert. Schade um ein schönes, aber verloren gegangenes Konzept an diesem Abend.
Nicole Strecker über den neuen Ballettabend Orgelpassion in Düsseldorf. In den Kulturmeldungen mit Michael Köhler jetzt weitere Stimmen zum Tod des Philosophen Jürgen Habermas.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner etwa sagte, Habermas Werk erinnere daran, dass Demokratie mehr sei als Mehrheiten. Sie ist, so die Bundestagspräsidentin, die gemeinsame Suche nach besseren Gründen. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein nannte Habermas einen der größten Denker unserer Zeit. Er habe gezeigt, dass Demokratie vom Gespräch lebt, von der Bereitschaft zuzuhören, Argumente auszutauschen, gemeinsam nach Wahrheit zu suchen. Das bestätigte durchaus heute Morgen in unserem Programm auch der Historiker Norbert Frey.
Ich habe selten jemanden getroffen, mit dem ich so intensive Gespräche hatte und in dem diese Zugewandtheit aneinander und diese tiefe Bereitschaft, sich im Gespräch auseinanderzusetzen und weiterzukommen, zu spüren war.
Hamburgs Kultursenator und Bühnenvereinspräsident Broster schrieb, keinem Menschen verdanke ich in meinem Denken mehr als dem großen Philosophen und Soziologen. Vermutlich hat niemand die gesamte demokratische Kultur der Bundesrepublik seit den 60ern mehr geprägt als Habermas. Wesentlich auch dessen Widerspruch in der sogenannten Historikerdebatte 1986, in der Habermas eine falsche verteidigende Tendenz im Umgang mit dem Holocaust Historikern wie Ernst Nolte vorwarf. Er bestand auf der Einzigartigkeit des Holocaust und seiner identitätsstiftenden Bedeutung für die Bundesrepublik. Noch einmal Historiker Frei.
Jürgen Habermas hat immer für die Unabschließbarkeit der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, wenn Sie so wollen, als Teil der politischen Identität dieses Landes geworben und dafür argumentiert.
Soweit der Historiker heute Morgen in diesem Programm. Die Identität des weltberühmten Graffiti-Künstlers Banksy, sie scheint endgültig enthüllt. Seine Bilder sind weltbekannt, seine Identität war bislang geheim. Journalisten haben Hinweise dafür, wer hinter dem Künstler steckt. Es geht um einen Mann, der schon mit Banksy in Verbindung gebracht worden ist in der Vergangenheit. Die Nachrichtenagentur Reuters geht nämlich davon aus, dass der Brite Robin Cunningham aus Bristol hinter dem Pseudonym stecke. Er wurde 1973 in Bristol geboren und wurde bereits 2008 von der Mail on Sunday als Banksy bezeichnet. Der Künstler ist auf der ganzen Welt für seine gesellschaftskritischen Graffitis und Schablonenbilder bekannt, etwa das Mädchen ohne den Ballon, und für seine Anonymität. Die scheint indes jetzt an ein Ende gekommen. Banksy selbst äußerte sich zu den Recherchen nicht. Seine Firma Pest Control Office erklärte, der Künstler habe beschlossen, nichts zu sagen. Und ganz rasch zum Schluss, Leipzigs Linken-Fraktion im Sächsischen Landtag kritisiert den Stopp des geplanten Erweiterungsbaus der Deutschen Nationalbibliothek durch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. In den Informationen am Abend gleich mehr zu den Kommunalwahlen in Frankreich, außerdem zu der weiteren Debatte um die hohen Spritpreise. Am Mikrofon von Kultur heute verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.